Die QuerulantInnen, ein Podcast der taz über Identität und Linke.
Heute sprechen wir in loving memory an den Frauenstreik in der taz, informell auch Tittenstreik genannt, der uns hier in der Redaktion für 40 Jahren die Frauenquote von 50% beschert hat. Ich bin Katrin Gottschalk, stellvertretende Chefredakteurin der taz und virtuell mir gegenüber sitzt
Ibru Taşdemir, Chefin vom Dienst bei der taz.
Herzlich willkommen zum Podcast Die QuerulantInnen. Wir begeben uns hier in 6 Episoden auf die Suche nach linken Streitthemen wie Identitätspolitik, Cancel Culture oder eben Quoten. Wir sind jetzt in Episode 3 angekommen.
Genau, in der letzten Folge, also in der zweiten Folge, waren zu Gast Anatol Stefanovic, Sprachwissenschaftler und Taz-Mitgründerin Ute Scheub, sowie die Publizistin Annette Gröschner zum Thema Gendersternchen. Und heute spüren wir einem unverwechselbaren Puzzlestück der Identität in der Linken nach, vor allem in der taz, nämlich der Frauenquote. Und Katrin, stell dir vor, sogar der CSU-Parteivorsitzende Markus Söder spricht sich seit gestern für eine Frauenquote in DAX-Vorständen aus und sagte wirklich, Zitat, ich bin für die Frauenquote. Ich weiß nicht, es kommt noch nicht so ganz zusammen in meinem Gehirn. Und Söder betonte, es gibt hochqualifizierte Männer und Frauen in unserem Land und genauso viele Frauen wie Männer, die diese Jobs locker machen können. All das hat er in der Zeit gesagt und ich fand das super spannend, dass sich jetzt auch die super konservative CSU zu einer Frauenquote bekennen kann und eigentlich total interessant, dass das damals in der taz entstanden ist, oder?
Ja, zunächst spreche ich aber einen Werbeblock ein.
Weil, stimmt. Warte, wollen wir das nochmal machen?
Nee, glaub, ist doch okay.
Okay.
Hier kommt der Werbeblock. Damit es die taz auch noch weiterhin 40 Jahre gibt und damit wir weiterhin unabhängigen Journalismus machen können, so wie diesen Podcast hier, brauchen wir Menschen, die für unseren Journalismus bezahlen. Der Journalismus der taz im Netz ist für alle frei zugänglich, so wie dieser Podcast. Unser Journalismus ist aber nicht kostenlos. Und deswegen hier freundliche Aufforderung, taz-zahlig zu unterstützen. Taz-zahlig ist das freiwillige Bezahlmodell der taz im Netz. Und wer das machen möchte, geht einfach auf taz.de/podcast-zahlich zusammengeschrieben. Und so könnt ihr Teil von über 24.500 UnterstützerInnen werden.
Wir bewegen uns jetzt nochmal gedanklich zurück in die taz von vor 40 Jahren. Damals saß die taz im tiefsten Wedding, nicht so wie heute in der Friedrichstraße und auch nicht so wie zwischendurch in der Rudi-Dutschke-Straße, sondern wie gesagt im tiefsten Wedding. Und es war eigentlich eine ziemlich männerdominierte taz, wenn man so sagen darf und sagen will. Da haben sich die Frauen dagegen aufgelehnt und haben einen Frauenstreik, einen einwöchigen Frauenstreik initiiert und du weißt weitaus mehr als ich, Katrin, glaube ich, dazu. Als Chefredakteurin musst du das natürlich auch wissen.
Das war ein Einstellungskriterium. Nein, das war jetzt toll. Wir hatten 2018, haben die GründerInnen von damals die taz übernommen und so eine freundliche Übernahme gemacht und eine Ausgabe produziert. Und da waren dann die Leute von damals eben dabei und zum Beispiel Gitti Henschel. Und das war ein ganz schöner Moment, als dann am nächsten Tag, als die Zeitung von den GründerInnen erschienen war und es dann Redaktionskonferenz gab und Blattkritik und so. Da hat sich Gitti dann so total gefreut, weil sie so meinte, so wow, es sind so viele Frauen zu Wort gekommen und die konnten ausreden. Wahnsinn. Und das hat mich natürlich total gefreut, weil es eben auch so ein Zeichen war, dass sich was verändert hat. Und als Gitti sozusagen in der Taz war, die Taz mitgegründet hatte, waren es noch andere Zeiten. Und 1980, der konkrete Auslöser für diesen Frauenstreik, war ein Text. Und da hat jemand unter dem Pseudonym Gernot Geiler einen Text geschrieben über den Besuch in einer Peepshow. Also sozusagen, wie das war. Der Titel war, eine Traumfrau zieht sich aus. Und da gab es dann ganz viel Protest aus der feministischen Bewegung auch so, so ein sexistischer Text, ja, so ein Typ geht in eine Peepshow und so. Geht gar nicht. Und im Hintergrund waren aber auch noch andere Punkte wichtig. Also einerseits ging es den Frauen damals darum, ein Vetorecht zu erstreiten, also dass Frauen ein Vetorecht haben bei Texten und Bildern, die weibliche Sexualität betreffen. Also ne, jetzt konkret dieser Peepshow-Text, dass Frauen da hätten sagen können, nein, der darf nicht gedruckt werden. Was sie auch gefordert haben, waren klare Verantwortlichkeiten statt Plenardemokratie. Was ich total interessant finde, weil das sieht man ja tatsächlich ganz häufig, dass in Gruppen, Orten, Räumen, wo es keine Struktur gibt und die so vermeintlich basisdemokratisch sind, dass sich am Ende dann eigentlich dann doch einfach meistens der Lauteste durchsetzt oder die Stärkste. Genau, deswegen wollten sie klare Verantwortlichkeiten und sie wollten eben, dass 52% aller Stellen in der Taz mit Frauen besetzt werden. Und die haben dann haben sich dann auch überlegt, dass sie dann so zu einer Redaktionskonferenz gehen und da ihre Forderungen vortragen. Und sie hatten sich sozusagen schon auf dieses Argument vorbereitet, ne, jetzt gerade bei dem Vetorecht zu Texten über weibliche Sexualität, dass sie so als frigide dargestellt werden. Das war ja immer so das Argument, irgendwie so Feministinnen, die sind so frigide.
Und verklemmt.
Genau, und verklemmt. Und das hatten die halt sozusagen schon im Vorhinein antizipiert und haben dann, als dieses Argument kam, halt alle ihre Pullis hochgezogen und ihre Titten gezeigt. Deswegen kann man halt sagen, ja, es war ein Frauenstreik, aber es war auch ein Tittenstreik. Die Titty-Tats. Aber sehr, sehr coole Aktion. Und genau, und seitdem steht auch bis heute in unserem Redaktionsstatut ist es eben so, dass in den Ressorts, die so lange, also damals war die Forderung, dass sozusagen in den Ressorts so lange mit Frauen die Stellen nachbesetzt werden, bis quasi die Hälfte aller besetzten Stellen von Frauen besetzt werden. Und das ist bis heute so. Und der Wächter des Redaktionsstatuts oder die Wächterin ist unser Redaktionsrat. Und genau, und an dieses Statut halten sich die Ressorts bis heute.
Wir haben ja eine hundertprozentige weibliche Chefredaktion. Du bist ein Teil davon. Gab es denn Forderungen, dass es auch mal eine Männerquote geben sollte in der Chefredaktion? Also zu eurem Antritt quasi?
Nein, nee. Aber es war ganz lustig, das sozusagen. Also eben, es ist ja was Besonderes, drei Frauen in der Chefredaktion. Und das haben wir dann natürlich auch in der Pressemitteilung betont. Und dann gab es dann so Rückmeldungen, so wie rückschrittlich, dass das überhaupt betont werden muss, das Geschlecht, und müssten wir nicht viel weiter sein und dittete. Und das fand ich halt so ganz lustig, weil es ist ja eine Besonderheit. Also wenn wir mal in der Situation wären, dass es keine Besonderheit ist, dann klar, dann würde ich es jetzt auch nicht betonen. Aber bisher ist das halt einzigartig in der zumindest deutschen Presselandschaft, und von daher kann man das auch hervorheben.
Kann man auf jeden Fall. Ich habe mit einer der Taz-Mitgründerinnen, mit Ute Scholp, gesprochen über die Zeit damals, und ich habe sie vor allem gefragt nach der Stimmung, wie das damals war. Also ob es da große Streitereien gab, die diesem Frauenstreik vorausgegangen sind, und ob es da schon so verhärtete Fronten gab. Und also das hat mich total interessiert, wie da emotional miteinander umgegangen wurde, weil ich finde so Titi-Taz oder Frauenstreik, also Frauenstreik an sich hört sich ja schon sehr self-empowernd an. Also man empowert sich gegenseitig und versucht da was gegen diese Übermacht der Männer zu machen. Und sie hat mir dann erzählt, wie das war damals. Und im Anschluss spreche ich dann noch mit Thomas Hartmann. Der war ebenfalls Taz-Mitgründer. Und Thomas Hartmann war nämlich derjenige, der, nachdem die Frauen sich entblößt haben und ihre Pullover ausgezogen haben und ihre Brüste gezeigt haben, dann ist er nämlich in den Nebenraum gegangen, hat sich ebenfalls ausgezogen, also aber komplett ausgezogen und ist dann zurück im Mantel und hat sich auch entblößt. Also im Sinne von, er hat sein Geschlechtsteil gezeigt, ne, seinen Penis gezeigt und dann gab es wohl Gelächter. So erzählt man heute. Und dann wurde sehr schnell diese Frauenquote eingeführt. Also es hört sich bei Thomas eigentlich so an, als ob es ziemlich glimpflich durchgegangen ist und dass es danach eigentlich keine Diskussion mehr war. Aber hören wir erstmal rein, was Ute Scheub sagt.
Altes Patriarchat in neuen Schläuchen. Also die Linke insgesamt war konfrontativer und die gesellschaftliche Atmosphäre hat mehr Gewalt beinhaltet. Also wir kamen einfach in den 70er, 80er Jahren immer noch spürbar aus dem Nationalsozialismus und die Gewalt lag immer noch in der Luft. Also ich habe selber ja auch noch erlebt, wie man auf Kudamm-Demos, wie einem hinterhergerufen wurde, die hat man vergessen zu vergasen und solche Geschichten. Und das war auch in der Linken einfach so spürbar. Also die Konfrontationen waren sehr viel härter. Und wenn ich heute da zurückdenke, dann läuft mir wirklich ein bisschen ein kaltes Grausen über den Rücken. Wir waren nicht nett zueinander, ganz oft nicht. Und da gab es natürlich diese harten Auseinandersetzungen zwischen Männern und Frauen und Feministinnen. Und da hat man sich nichts gegönnt. Und da war ja die Taz ja auch die erste mit der Frauenquote. Und das war ganz, ganz hart umkämpft. Und wir haben ja nur gewonnen durch diesen Trick, dass wir uns damals die Pullover ausgezogen haben, kollektiv. Ja. Und dann waren die angesichts der blanken Busen die Männer so perplex, dass wir halt alles in dem Moment durchbekamen, ja, durch die basisdemokratische Struktur der Taz. Also das waren wirklich sehr, sehr harte Zeiten und ich wünsche mir es nicht zurück. Und die heutige Generation ist achtsamer und man achtet mehr auf Diversität und die jungen Leute sind es von vornherein mehr gewöhnt, dass es Diversität gibt und dass man darauf Rücksicht nimmt.
Wir waren damals unheimlich überrascht, als die Frauen da sich entblößt haben. Und ich glaube, ich hatte mich ein bisschen geärgert, dass ich dachte, verdammt, jetzt können sie so einfach ihre Position durchsetzen. Und habe deswegen gedacht, komm, dann mache ich das auch so ungefähr. Oder das kann ich auch. Ja. Und habe ja dann mich auch entblößt. Aber so drumherum, ich meine, ich kam ja aus Frankfurt und da gab es in der Studentenbewegungszeit, also 69, 70, war ich in dieser Gruppe RK, Revolutionärer Kampf. Und da fing ja die Frauenbewegung an. Da fingen die Frauen an, sich zu separieren, auch von den Männern, also von den anderen Genossen. Aber nicht nur, also es war nicht gemixt. Einerseits haben sie ihren Freiraum geholt und andererseits haben wir schon zusammen weitergearbeitet politisch. Und da waren die großen Irritationen für viele Männer in der Zeit. Ich habe das eigentlich immer ganz okay gefunden, also weil ich finde, das politisch fand ich das schon richtig. Ja. So dass ich jetzt also diese Auseinandersetzung in der Taz nicht mehr hatte, das war bei mir schon gelaufen, ein paar Jahre vor, also 10 Jahre vor, ja, über 10 Jahre vorher. Aber es gab halt auch in der Taz viele Männer, die da noch etwas verunsicherter waren dadurch.
Dann habe ich ihn gefragt, wie das Verhältnis der Frauen und der Männer miteinander in der Taz in den 1980er Jahren war.
Oh Gott, also das muss ich gestehen. Natürlich weiß ich nicht die genauen Zahlen, das genaue Zahlenverhältnis. Klar, das ist ein blinder Fleck bei mir. Ich habe mich nicht dagegen sozusagen aktiv gewehrt oder so. Aber es war also erstmal von meiner Seite aus, es war ein gutes Verhältnis. Ich meine, wir haben damals auch Beziehungen untereinander gehabt. Also was wahrscheinlich jetzt auch noch existiert, ich weiß im Augenblick nicht, aber es war schon sehr relativ häufig. Wir sind zusammen in die Sauna gegangen abends. Ja? Also nicht alle natürlich, aber waren 80, 100 Leute oder sowas. Ja? Aber immer so 4, 5 Leute, 6 Leute, das kam häufiger mal vor. Also es gab durchaus, wobei man dazu sagen muss, dass für uns damals Arbeit und Leben irgendwie identisch war. Also das heißt, viele von uns sind, also ich auch, Wir haben wirklich den ganzen Tag über in der Taz gearbeitet und da war das dann, das auch also privat fortzusetzen, lag viel mehr auf der Hand als heute, würde ich sagen, wo es viel mehr Arbeitszeiten gibt. Ja. Also soweit war das, waren durchaus viele Leute, hatten ein gutes Verhältnis.
Anschließend habe ich ihn noch gefragt, wie das war, als die Frauenquote eingeführt wurde, wie sich das auf die Arbeit ausgewirkt hat bei der Taz.
Dann haben wir die Frauenquote eingeführt und ich muss sagen, ich war ja dann der erste Chefredakteur und habe dadurch viele Bewerbungsgespräche geführt oder führen müssen. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass Frauen wirklich sehr viel zurückhaltender sich präsentieren als Männer. Also ganz simpel. Jeder Mann, der sich beworben hat, hat gesagt, ja, was wollt ihr? Ja, klar, mache ich, kann ich, prima, bin ich gewohnt oder irgend sowas, ja, auch wenn es geflunkert war. Und Frauen haben unheimlich oft erstmal gefragt, ja, das habe ich noch nie gemacht, mal sehen, ob ich das hinkriege. Also das war wirklich eine eindeutig ein Bias in der Art, wie sie sich präsentiert haben. Und das hat mir dann klar gemacht, dass es schon wirklich gut ist, dass man da sich selbst eine Vorgabe setzt, zu sagen, hier also erstmal Frauen gucken und nicht einfach sozusagen den Ersten, der sagt, dass das kann, einstellen. Ja. Also das habe ich schon als Erfahrung gehabt. Ich meine, nichtsdestoweniger will ich nicht bestreiten, dass natürlich auch ich, was weiß ich, ich habe mich natürlich dann blöd geärgert, wenn ich für eine Tätigkeit jemanden kannte, dummerweise war es ein Mann, den ich da total gut geeignet fände, gefunden hatte. Und dann kamen die Frauen und haben gesagt, nein, erst Männer, erst Frauen anschauen. Da habe ich mich natürlich auch geärgert. Also das will ich jetzt nicht wegschieben. Aber im Prinzip war das natürlich schon sehr gut. Also hat die Taz auf einen guten Weg gebracht.
Und ganz zum Schluss habe ich Thomas Hartmann noch gefragt, ob er für weitere Quoten plädiert, nachdem er so gute Erfahrungen mit der Frauenquote gemacht hat. Und er hat darauf geantwortet.
Also ich glaube, dass Quoten richtig sind. Also das wird auch bei politischen Parteien und sonst wo. Ich denke mir, Quoten sind als Ansatz wichtig, dass man sie irgendwann aufheben kann, umso besser. Ja. Aber erstmal bringen sie den Druck, dass man sich auch wirklich dran hält und eben nicht dann in der konkreten Situation sagt, naja gut, Prinzip ist ja richtig, aber hier kenne ich doch meinen Freund Erwin, der ist halt zu gut, deswegen nehmen wir den jetzt erstmal. Ja. Das kommt sonst unbedingt mit oder ohne schlechten, also heimlichen politischen Strategie oder so, das kann erstmal auch ganz natürlich so kommen, ja, ohne dass man es haben will. Und deswegen sind die Quoten schon richtig, das denke ich schon. Erstmal ist es gerecht, das ist die eine Ebene sozusagen. Und das andere ist, dass es auch produktiv ist, glaube ich, für die Gemeinschaft, also für die Gesellschaft oder für die Gruppe, um die wir jetzt handeln, reden. Weil, ja, also ich meine, das gilt generell, also noch Diversität ist wirklich eine, wie soll man sagen, ein Vorteil, ja, der Kreativität, der Berücksichtigung von verschiedenen Gesichtsweisen ermöglicht. Und das ist allemal funktional ist es produktiv, ja, für die Arbeit der Gruppe, unabhängig jetzt von Gerechtigkeit und Wohlfühlelementen der Beteiligten. Doch, auf jeden Fall. Das ist mit Sicherheit eine positive Entwicklung. Und also ich kann vielleicht mal da vielleicht einen Aspekt. Ich war habe sehr lange viel mit der marokkanischen Frauenrechtlerin Fatima Mernissi zusammengearbeitet. Über 30 Jahre haben wir Projekte zusammen gemacht und so, also sowohl hier als auch in Marokko. Und ich meine, ihr Ansatz war, und das ist war völlig richtig, die Emanzipation der Frau als die entscheidende gesellschaftliche Hebel in der ganzen Gesellschaft. Und das ist auch richtig, das ist auch real. Wenn man das schafft, ändert man die gesamte Gesellschaft in einer positiven Weise. Also da bin ich fest überzeugt, da war die Taz nur eine kleine Spielwiese. Da gibt es viel größere Experimentierfelder.
Ebru, lass uns zu unserem Trinkspiel kommen. Es heißt, das wird man ja wohl noch trinken dürfen. Dabei testen wir Wachmacher, um woke zu bleiben. Woke heißt, wir wollen wach sein, erwacht sein, wir wollen privilegienkritisch sein. Das sage ich jetzt sehr ironisch, aber eigentlich meinen wir es ernst. Und aber sozusagen auch ganz physisch wollen wir wach bleiben. Und dafür bringen wir uns immer Getränke mit, die wir miteinander teilen. Zuletzt gab es so ein grünes, schlammiges Matcha-Getränk. Und jetzt habe ich mir gewünscht, dass wir für mich den Klassiker der Wachmacher-Getränke trinken, nämlich so ein sprudelndes Mate-Getränk. Und da gibt es eine konkrete Marke, die, keine Ahnung, vor 5 Jahren haben alle das getrunken, immer auch abends mit Wodka, tagsüber und so weiter. Ich auch.
Mit
und
Wodka?
Ich habe das jetzt.
Oder ohne?
Auch. Naja, also abends, nicht tagsüber, aber abends, ja. Und du hast das Original bekommen. Ich habe leider das Original nicht mehr bekommen. Ich habe jetzt so ein anderes Ding, so ein ökiges Teil. Da ist so ein Igel vorne drauf oder so und oben drüber steht Alerta, Alerta.
Oh Gott, wie lustig. Ein antifaschistischer Mate-Drink.
Ja. Oh. Weißt du, was ich sehe?
Nein.
Ist aus Dresden.
Nein. Aus deiner Heimatstadt, ja.
Mein Gott, okay, ich muss mal aufmachen. Ich mach mal auf. Und du hast aber
ich mache das Original auf.
Das Original auf. Mm. Das ist ja aufregend, aus Dresden. Wahnsinn. Oh ja, Entschuldigung, Prost.
Ja, Prost, Jennifer.
Ah ja.
Schmeckt gut.
Also, man schmeckt. Weißt du, früher auch so im Landheim?
Was? Also, wo?
Bei mir gab es so früher so Landheim, also dass man halt so mit der Schule, keine Ahnung, in die Sächsische Schweiz gefahren ist oder so.
Ach, Klassenfahrten meinst du?
Mhm. Ja, genau, Klassenfahrten, aber das hieß Landheim. Mhm. Und so ein typischer Klassenfahrtgeschmack ist so kalter Hagebuttentee.
Lecker, I love it.
Weiß nicht. Aber das hier schmeckt, also es schmeckt viel besser, doch. Aber es hat so dieses, es schmeckt einfach eben ein bisschen wie kalter Tee.
Wie kommt man da drauf, wirklich aus Mate-Tee solch ein Getränk zu machen? Ich fasse es einfach nicht, dass man darauf kommt und dass es so ein Kultgetränk ist. Weißt du?
Ja, deins ist so ein bisschen, du hast das Original, das ist so ein bisschen süßer, ne? So schon
ja,
geil.
Naja, ich bin echt kein Freund davon. Ich habe mich heute Morgen, als ich es gekauft habe, auch sehr gewundert, weil wir haben ja hier so einen kleinen Laden an der Ecke, wenn man zur Taz kommt von der U-Bahn. Mhm. Wenn man da zum Beispiel so in diese Getränkeabteilung guckt, dann stehen da Kästen über Kästen mit Mate-Getränken. Anscheinend beliefern die wirklich so ganz viele Leute von der Taz und wahrscheinlich auch diese ganzen Startups, die so bei uns in der Nähe sind mit diesen Mate-Getränk. Also es waren so unglaublich viele Mate-Getränke heute früh in diesem kleinen Laden. Und bei mir ist Mate immer, ich weigere mich ja immer, das zu trinken. Also wer die letzte Folge gehört hat, der weiß ja, dass ich dieses Matcha-Getränk über alles liebe. Aber Mate ist für mich, wenn ich das kurz erzählen darf, als kleine Anekdote am Rande. Das ist so für mich so die Zeit, wo so 17, 18, wo man so den ersten Schwarm auf der Schule hat und man denkt, ey Mensch, wenn ich noch die letzten 5 Kilo abnehme, dann sieht er mich bestimmt. Das ist so total doof, was man so in seinem Teenager-Gehirn so von sich, so für sich denkt. Und dann habe ich wirklich, und da war Mate ganz frisch auf dem Markt als Tee und da stand immer dabei, oder es gab halt so Artikel mit diesem Mate-Tee, der ganz neu aus Lateinamerika quasi in Deutschland war. Und da stand immer dabei, dass es so den Hunger verdrängt, also dass man quasi das also als Diätgetränk nehmen kann. Und ich habe das getrunken, so, dann kann ich meine Diät besser durchhalten und so. Und total bescheuert, das in dem Alter zu machen, erstens. Und zweitens, es erinnert mich total daran und ich mag diesen Geruch nicht und ich mag es auch nicht, also ich mag auch nicht an diese Zeit irgendwie zurückdenken, weil das einfach total doof ist, was man da gemacht hat, weißt du? Also abnehmen erstens für einen Mann, wie bescheuert, und zweitens auch so sich irgendwie vorzustellen, dass man mit Mate-Tee weniger Hunger hat. Also wenn der Körper Hunger hat, dann isst du natürlich fertig, so. Ne? Mhm. Und jetzt so im Nachhinein denke ich so, oh, mein armes 17-jähriges Ich wurde gequält mit so viel Mate-Tee und deshalb kann ich es überhaupt nicht neutral betrachten.
Alles verstehe ich.
Okay. Ja, oh, weißt du?
Das ist schrecklich.
Total schrecklich. Oh. Wirklich, Rocky Horror, Ebru Horror Picture Show.
Aber als Teenie ist man auch echt, ist man so bescheuert. Also ich,
aber ich muss also dazu sagen,
ich habe bis heute das Gefühl, es ist ganz schlimm, dass ich blonde Haare habe. Weil sozusagen irgend so ein Boy, in den ich mal verknallt war mit 14 oder so, stand dann in der Schulhofpause da und hat irgendwie so seinen Jungs erzählt, aber so, dass ich es hören konnte, dass er nicht auf blonde Frauen steht, sondern nur so braunhaarige.
Oh mein Gott.
Und weißt du, und dann war es halt so, oh mein Gott, warum habe ich keine braunen Haare? Und irgendwann habe ich mir auch mal die Haare, also Jahre später habe ich mir die Haare braun gefärbt.
Aber nicht für ihn.
Naja, aber also so unterschwellig schon. Es sah mega kacke aus. Ich sah einfach so beige aus, weißt du, weil ich auch so ganz, weil ich so ganz helle Haut habe und dann auch mit den braunen Haaren war einfach kacke. Und und erst sozusagen mit späteren Jahren, war es dann so, hey, ich habe halt blonde Haare, ist okay, keine Ahnung. Ja, bescheuert.
Ja.
Jetzt sind wir woke.
Jetzt sind wir woke, ja. Jetzt haben wir uns kleine Schwenke aus unserer Jugendzeit erzählt. Sag mal, würdest du dein Getränk so als woke bezeichnen? Also so, wie es ausschaut? Weiß ich nicht, gendern die auf der Packung? Mhm. Sind die besonders nachhaltig? Dass es aus Dresden kommt, ist natürlich schon mal ein Pluspunkt, ne?
Das
also
ist
so
schon ganz
Faktor
schön cool.
Ostdeutsch, ne?
Mhm.
Ja.
Mhm, voll. Meine Heimat.
Ja.
Hier steht kooperativ und kollektiv. Also es ist so sehr links. Es ist auch so, die Schrift ist auch so Schreibmaschinenschrift und alles so klein geschrieben. Aber so, guck mal, das ist das erste Getränk, wenn du fragst wegen Gender. Nee, also hier steht für Kinder, stillende und schwangere Menschen nicht empfohlen.
Ah.
Weißt du, nicht Frauen, sondern Menschen.
Ah, oh, das ist toll. Stimmt. Auf meinem Getränk steht nämlich noch stillende Frauen. Schwangere und stillende Frauen nicht empfohlen. Lustig.
Krass.
Mhm.
Ja, also.
Aber
also
klimaneutral produziert. Also bei mir steht zum Beispiel klimaneutral produziert mit 100% Ökostrom und so. Mhm. Okay, aber interessant, dass da natürliches Aroma bei mir drin ist. Nee,
bei
also ich werde echt.
Oh Mann, es tut mir voll leid, dass du jetzt diesen Mathe da. Nee, trink den einfach. Hör auf. Trink ihn nicht.
Nein, ich trinke ihn ja. Nein, guck mal.
Wir können nicht alles diesem Podcast opfern.
Ich trinke ihn ja. Ich spüle gerade so dieses Jugendtrauma runter mit diesem Mathe und denke, okay, es ist nur eine Limonade, die nach Mathe schmeckt. So, fertig. Weißt du? Alles gut.
Achso. Du lebst über dein Trauma drüber.
Ich stehe drüber, genau. Sag mal, würdest du deinem publizistischen Todfeind servieren? Nochmal die Frage aller Fragen.
Nee, also das hier, obwohl, warte. Ich wollte gerade sagen, so das hier ist ja eher was für so Linke. Oh, jetzt habe ich noch was anderes. Entschuldigung. Jetzt ist hier noch, weißt du, wenn ich die Flasche so drehe und das Etikett von hinten quasi anschaue, dann steht da noch Take care of each other.
Oh, toll.
Take care of each other. Und dann sind dann so eine weiße Hand und eine schwarze Hand, die sich so halten, so an den kleinen Finger halten. Voll süß.
Mhm.
Also, mehr nee, also würde ich
so kitschig. Wirklich.
Ja, schon.
Ein bisschen.
Ja, also. Aber weißt du, so in Dresden, da bist du so, da wächst du so mit Nazis auf, da ist man vielleicht dann so ein bisschen kitschiger, was so Soli angeht.
Mhm.
Naja, jedenfalls würde ich es deshalb, glaube ich, nicht meinem Todfeind empfehlen, weil das ist so, ich habe das Gefühl, es ist so ein Community-Getränk, weißt du?
Mhm.
Es ist so von uns, für uns.
Ein Safe-Drink sozusagen, den man in Safe Spaces trinkt. Okay, ich verstehe.
Genau. Und du würdest dein Getränk aber wahrscheinlich schon voll Leuten empfehlen, die du nicht magst.
Ja. Kurz und bündig. Ja. Und ich würde dann immer so dazu so ganz giftig erzählen, ich trinke das übrigens nicht. Es ist widerlich. Ganz, ganz schlimm. Nein, aber ich glaube, ich meine, jeder trinkt Mate oder jede trinkt Mate. So glaube ich, es beobachtet zu haben. Ich bin wirklich in der Minderheit. Ich bin wirklich in der Minderheit, merke ich.
Vielleicht brauchst du eine Quote.
Genau. Stimmt, wir müssen ja zu unserem eigentlichen Thema zurück, auch wenn das wahnsinnig viel Spaß macht, dieses Trinkspiel mit dir, Katrin. Das wird man ja wohl nochmal trinken dürfen. Und auch in der nächsten Folge geht es um Getränke und was man eigentlich trinken darf und was nicht. Und wir sprechen jetzt aber mit einer Wissenschaftlerin über mehr Diversität in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens, und zwar mit Sabine Zajac. Du hast das Interview mit ihr geführt, Katrin, und sie ist Leiterin der Abteilung Konflikt und Konsens am Dezim-Institut. Sie forscht unter anderem zur zivilgesellschaftlichen Partizipation, und ihr letztes Forschungsprojekt drehte sich darum, was für Folgen personelle Unterrepräsentation ausgewählter Bevölkerungsgruppen wie zum Beispiel MigrantInnen oder Menschen mit Migrationsgeschichte, wie sich das auswirkt auf die bundesdeutschen Eliten.
Sie sind Leiterin der Abteilung Konsens und Konflikt im Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, kurz DEZIM. Und das DEZIM hat zusammen mit der Hochschule Zittau-Görlitz und der Uni Leipzig jetzt gerade Ende Oktober die Studie veröffentlicht, soziale Integration ohne Eliten, Fragezeichen. Und Sie waren die Studienleiterin. Wie lange haben Sie denn geforscht?
Ja, jetzt fast 2 Jahre haben wir an dem Projekt geforscht. Das Projekt ist recht groß und besteht aus verschiedenen Methoden. Unter anderem wollten wir erstmal erfahren, wie groß ist denn die Unterrepräsentation in Eliten? Und um das überhaupt zu erfassen und herauszufinden, mussten wir erstmal definieren, wer ist Elite, und damit nicht abstrakt wissenschaftlich als Positionselite, sondern ganz konkret, welche Positionen sind das denn, die zur Elite in Deutschland zählen, und das auch noch nach verschiedenen Sektoren. Also wer zählt zur Elite in Politik, in Wirtschaft, in Verwaltung, in der Justiz, im Militär? Dann kommt man auf 5.500 Positionen. Und dann müssen wir ja noch erstmal bestimmen, wer überhaupt in diesen Positionen ist. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt namentlich bestimmen, sondern wir haben uns die Biografie, also natürlich auch namentlich, aber das ist anonym. Wir haben uns dann die Biografien angeschaut, um zu schauen, ist die Person männlich, weiblich, ostdeutsch, westdeutsch, hat sie Migrationshintergrund, was waren ihre Karrierewege und so weiter. Das heißt, wir haben dann aus diesem Sample 3.500 Personen dann auch noch so, wie wir sagen, kodiert, also in eine Datenbank und eingetragen. Genau, und das war der eine Teil. Und dann kam noch eine Bevölkerungsbefragung dazu, weil wir wissen wollten, wie nimmt die Bevölkerung Unterrepräsentation wahr? Nimmt sie sie wahr? Und falls ja, welche Probleme sieht sie damit? Und welche Lösungsvorschläge werden denn in der Bevölkerung als praktikabel angesehen? Plus jede Menge Interviews und so
Vielleicht
weiter.
Vielleicht noch, bevor wir sozusagen zur Bevölkerung kommen, nochmal zu der Definition, was ist Elite oder wer ist Elite? Sie haben sich da die Bereiche Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft, Gewerkschaften, Justiz, Militär, Sicherheit, Medien, Kultur, Zivilgesellschaft und Religion angeschaut. Also wirklich sehr viel. Jetzt mal für mich im Eigeninteresse am Beispiel Medien. Wer wäre dann Elite? Ist es quasi nur die Chefredaktion, auch die Geschäftsführung? Sind das auch die Ressortleitung?
Genau, also es sind immer quasi pro Bereich die Top-Positionen so, und die sind immer nochmal ein klein wenig unterteilt. Ich müsste jetzt nochmal genau nachschlagen im Bereich Medien, wer da ganz speziell drin sitzt, aber letztendlich ist es genau so strukturiert, dass immer die Top-Positionen da drin sind. Mhm. Und zwar von den Medien, die von gesamtgesellschaftlicher Relevanz sind. Also schauen wir nochmal ganz kurz. Sektor Kultur wären zum Beispiel im Printmedienbereich die inhaltliche Leitung, die Verlagsleitung, die Vorsitzung der Geschäftsführung und die Redaktionsleitung.
Ah ja, okay.
Im Bereich Medien sind es die Redaktionsleiterinnen Politik und Nachrichten. Und insgesamt sind es zum Beispiel 94 Menschen in Deutschland, die wir da reingezahlt haben. Nachrichtenagenturen, Vorsitzende des Aufsichtsrates oder Vorstände, Chefredakteurin dabei bei Printmedien, ebenso genauso wie die Herausgeberinnen, die Intendantinnen, die Programmdirektorinnen. Genau, also so ungefähr sieht es aus. Und dann werden erst immer die Personen bestimmt, also dieser Personentypus, der Positionstypus, also zum Beispiel Chefredakteurinnen. Und dann wird die Anzahl der Positionen bestimmt, also im Beispiel Nachrichtenagenturen, Chefredakteurinnen, sind es 8 Personen, die wir als solche identifiziert haben für Deutschland. Mhm. So funktioniert es.
Bei Menschen mit Migrationsgeschichte, da habe ich gesehen in dieser Zusammenfassung, die Sie auf Ihrer Website veröffentlicht haben, dass quasi 50% der Menschen mit Migrationsgeschichte eigentlich Migrationsgeschichte aus Westeuropa haben. Das heißt, dieses Bild, das man so geläufig im Kopf hat, eher so, ne, so die dritte Generation von EinwandererInnen aus der Türkei oder so, die sind sozusagen in diesem Sample, wie Sie sagen würden, Menschen mit Migrationsgeschichte, gar nicht der größte Teil.
Ganz genau, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt. Wir reden hier um Führungspositionen in den höchsten gesellschaftlichen Bereichen und da liegt ganz klar eine Dominanz von Europa und Nordamerika
vor. Können Sie sagen, wie viel dann zum Beispiel Menschen mit Migrationsgeschichte aus der Türkei, wie hoch der Prozentsatz derjenigen in Elitepositionen in Deutschland ist?
Theoretisch ja, also das müssten wir aber alles nochmal nach den einzelnen Ländern aufschlüsseln. Also, ich sage es Ihnen nochmal ganz kurz, 13 Personen kommen, also wirklich, also das ist die Anzahl in Führungs- und Elite-Personen, beziehungsweise 7% der Personen mit Migrationshintergrund in Top-Positionen kommen aus der Türkei. Mhm. Kurze Anmerkung, was natürlich jetzt nicht enthalten ist, ist die Personen, die, also es gibt dann ein Fehlervarianz drinnen, weil, wie gesagt, Sie hatten ja vorhin richtig gefragt, nicht alle Personen sind identifizierbar darüber. Also quasi kann sein, dass wir einzelne Personen übersehen haben, aber so als Oberrichtwert kann das schon gut stimmen.
Ich frag so genau nach, weil das natürlich später interessant ist, wenn es darum geht, wenn es um Quoten geht, so diese Frage, wie definiert man denn jetzt zum Beispiel eine Quote für Menschen mit Migrationsgeschichte? Aber da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Nochmal ganz kurz die Ergebnisse zusammengefasst. Also Ostdeutsche machen 19,4% der Gesamtbevölkerung aus und ihr Anteil an den Elitepositionen beträgt 10,1%. Und Menschen mit Migrationsgeschichte machen 26% der Gesamtbevölkerung aus und ihr Anteil an Elitepositionen beträgt laut Ihrer Studie 9,2%. Hat Sie das Ergebnis überrascht?
Die genauen Zahlen, ja, die sind spannend und vor allem auch die Unterschiede nach Sektoren, die sind nochmal sehr spannend. Aber dass es eine massive Unterrepräsentation gab und gibt, das ist weniger überraschend. Erstens gibt es ja schon einzelne Studien zu einzelnen Bereichen in der Vergangenheit, die immer wieder darauf hingewiesen haben, aber auch zum Beispiel darauf hingewiesen haben, Politik ist ein Bereich, wo die Unterrepräsentation insbesondere von Ostdeutschen eigentlich nicht vorhanden ist, könnte man sagen. Also dass es da auch Unterschiede gibt. Genau. Und noch dazu, diese Einschätzung ist jetzt nicht nur meine Einschätzung, dass ich das weniger überraschend finde, nachdem ich mich sehr lange mit dem Thema beschäftigt habe, sondern wir konnten auch in der Bevölkerungsbefragung zeigen, dass in der Gesamtbevölkerung die Wahrnehmung, dass es eine Unterrepräsentation gibt, durchaus vorhanden ist und sie recht realistisch eingeschätzt wird. Das heißt also, wenn man in der Bevölkerung fragt, und wir haben das als Experiment gemacht, indem wir schätzen lassen haben in den Interviews, also in der Telefonbefragung, was schätzen Sie denn? Wie hoch ist denn der Anteil? Da sind die Leute recht klar, dass es eine Unterrepräsentation gibt und sie sind auch recht klar, dass insgesamt Personen mit Migrationshintergrund stärker unterrepräsentiert sind als Ostdeutsche.
Wie viele Personen haben Sie befragt unter der Bevölkerung?
In der Bevölkerungsbefragung hatten wir um die 1800 Personen.
Was ja ganz interessant ist, wie Sie sagen, dass die Menschen, die Sie befragt haben, dass sie schon sehen, dass es da eine Unterrepräsentation gibt. Aber wenn es dann darum geht, was denn getan werden müsste, um die Repräsentation von Ostdeutschen und Menschen mit Migrationshintergrund zu verstärken, da war jetzt mein Eindruck, sind die Leute dann doch eher so ein bisschen uneins, beziehungsweise wollen Sie es nicht so richtig geregelt haben, oder?
Genau, vielleicht nochmal einen Schritt davor. Also wir haben die Leute gefragt, wie sie es einschätzen. Und dann haben wir noch gefragt, ob das ein Problem ist. Ne? Weil, also man könnte ja erstmal sagen, naja, man sagt, es gibt halt unterrepräsentierte Gruppen, aber letztendlich ist das gar kein Problem, weil, mein Gott, so ist es halt. Ne? Also jetzt erstmal von der Einstellung her. Und ich finde das ein sehr spannendes Ergebnis, dass die Wahrnehmung als Problem sehr, sehr hoch ist. Und zwar Wir haben unterschiedliche Problemdimensionen den Leuten angeboten, dass sie sagen können, wie stark stimmen sie zu, dass es ein Problem ist. Also zum Beispiel, es ist ein Problem, weil dann die Interessen einer bestimmten Gruppe nicht vertreten werden können. Oder weil die Gesellschaft von den Erfahrungen der Personengruppe dann nicht repräsentieren können. Oder weil es einfach simpel ungerecht ist, das ist einfach falsch. Oder aber weil das negative Folgen hat, weil sich die Gruppe dann abgewertet fühlt, also als Bürger zweite Klasse fühlt. Oder wir haben auch gefragt, eigentlich ist es kein Problem, weil wenn die Gruppen nicht in den Eliten sind, dann haben sie es einfach nicht geschafft, beziehungsweise die wollten nicht aufsteigen. Mhm. Und gerade bei dem letzten Punkt, also da hat man so Zustimmungsraten von 19%, also recht gering, wohingegen die Problemwahrnehmung ist, also gerade bei der Interessenrepräsentation über 70% und die anderen sind auch weit über 60%. Also man sieht, unterschiedliche Problemdimensionen werden auch als solches dann erkannt und da wird auch zugestimmt, dass das tatsächlich ein Problem ist und zwar sowohl für Ostdeutschland als auch für Personen mit Migrationshintergrund. Mhm. Da gibt es dann kleine Abweichungen zwischen den Gruppen, aber die fallen eigentlich nicht so ins Gewicht.
Die Befragten sehen das als Problem und die Betroffenen selbst ja auch, also die gerade bei Ostdeutschen kommen sie ja in ihrer Studie auch zu dem Schluss, dass sozusagen der Mangel an Repräsentation in Elitepositionen auch zu diesem Gefühl beiträgt, Bürger zweiter Klasse zu sein, was man quasi aus Ostdeutschland oft hört. Ist das etwas, was in den Befragungen dann gesagt wurde oder wie leitet sich das ab?
Da werden Zusammenhänge errechnet. Also wir stellen quasi, die werden einzeln befragt und dann kommen Fragen zur Demokratiezufriedenheit, andere Sachen auch, also zum Beispiel zur politischen Selbstwirksamkeit, eben die Einschätzung, das, was wir als Deprivation bezeichnen, also als kollektive Deprivation, also diese Abwertungswahrnehmung. Und dann schauen wir Personen, die zustimmen, dass Unterrepräsentation stark ist, schauen wir dann, was ist der Zusammenhang zu anderen Faktoren und dann sehen wir, ob es da einen Zusammenhang gibt und so kommt es zustande. Und da sehen wir eben für Ostdeutsche, dass es Leute, die Personen, die angeben, dass sie die Unterrepräsentation stark wahrnehmen, die haben auch oft das Gefühl, Ostdeutsche sind Bürger zweiter Klasse. So muss man es sagen. Da gibt es einen starken Zusammenhang. Mhm. Ja. Also es gibt Wechselwirkungen. Man kann vielleicht nicht immer die Richtung festlegen. Ja. Also gerade kann man ja auch sagen, wenn man das Gefühl hat, Ostdeutsche sind Bürger zweiter Klasse, dann bin ich sensitiver oder ist mir klarer, dass es eine Unterrepräsentation gibt oder in die andere Richtung. Aber auf jeden Fall gibt es da einen Zusammenhang. Mhm.
Und wiederum die Menschen mit Migrationsgeschichte, da gibt es dann nicht diesen Zusammenhang, dass die sagen, dass der Mangel konkret an Repräsentation in Elitepositionen ein starker Grund ist für das Gefühl, nicht so richtig dazuzugehören. Oder so habe ich das Ergebnis verstanden, dass es da einfach unterschiedliche Faktoren gibt, weshalb Menschen mit Migrationsgeschichte sich vielleicht nicht der Mehrheitsgesellschaft so stark zugehörig fühlen.
Das ist interessant, denn nämlich diesen Zusammenhang, also zwischen Wahrnehmung der Unterrepräsentation und dem Gefühl der Abwertung, also Bürger zweiter Klasse zu sein, ist bei Personen mit Migrationshintergrund tatsächlich nicht so stark, sondern da gibt es einen Zusammenhang mit anderen Faktoren. Zum Beispiel die Frage damit, wie sie die gesellschaftliche Zukunftsperspektiven für die Gruppe einschätzen. Ja? Oder ihre eigene politische Wirksamkeit, also kann ich irgendwie Gesellschaft mitgestalten. Das heißt, da scheint es einen Zusammenhang zu geben und wir haben uns das damit erklärt, dass das häufig noch gar nicht auf dieser Ebene des Gefühls, also dass die Problemlagen dann noch viel gravierender sind oder anders gelagert sind, als überhaupt diese Frage Bürger zweiter Klasse. Mhm. Hinzu kommt noch, das ist tatsächlich eine Formulierung, die in der Umfrageforschung gerade für Ostdeutschland schon sehr lange verwendet wird. Also dieses Bürger zweiter Klasse ist schon sehr stark irgendwie mit der Ostdeutschlandforschung verbunden. Die wird nicht so sehr mit der Migrationsforschung verbunden. Mhm. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen in den Köpfen der Leute schon verankert, auch wenn man solche Umfragen macht.
Inwiefern ist Herkunft da der passende Ansatz oder sind es nicht auch Klassefragen? Also ne, zum Beispiel in Ostdeutschland ist ja einfach, der gibt es im Durchschnitt viel weniger Wohlstand auch unter Menschen mit Migrationsgeschichte, wenn es jetzt nicht gerade die die BioNTech-GründerInnen sind, ist da sozusagen auch weniger Wohlstand vorhanden. Also inwiefern ist es auch einfach eine Frage von Klasse, was die Aufstiegsmöglichkeiten sind?
Auf jeden Fall. Das, was Sie jetzt gerade fragen, das war jetzt ja erstmal, was wir diskutiert haben, erstmal ein Befund, ja, und noch keine Erklärung, ja, der Unterrepräsentation. Und das ist jetzt eine Frage der Erklärung, wieso oder was erklärt denn das, dass jetzt bestimmte Personen oder überhaupt grundsätzlich ist es eine Frage, wie wird Unterrepräsentation erklärt? Und wo schaue ich da hin? Und da spielen diese Faktoren natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also dazu spielen Faktoren wie Bildung, ja, Bildungswege, aber auch soziale Netzwerke eine ganz wichtige Rolle. Klasse natürlich eine Rolle. Klasse ist ja auch wiederum eng verbunden mit sozialen Netzwerken und Bildungsniveau. Also das sind natürlich alles Faktoren, die da ganz relevant sind. Und da ist natürlich auch, sind gerade zum Beispiel sowohl Personen aus Ostdeutschland als auch mit Migrationshintergrund zum Teil einfach stark benachteiligt. Jetzt kommt es hinzu, dann kommt es nochmal auf den Sektor an und wieder die Rekrutierungswege sind. Ja, die sind ja auch in Sektoren sehr unterschiedlich. Deswegen haben wir zum Beispiel für Ostdeutschland im politischen Bereich weniger Unterrepräsentation mittlerweile als in anderen Bereichen, wo ja der Elitentransfer ganz massiv war in Ostdeutschland. Ja, also man hat ja auch gerade zum Beispiel in der Wirtschaft, aber auch in der Wissenschaft gab es ja diesen ganz großen Elitentransfer in Ostdeutschland. Und die Personen konnten, und die Wiederbesetzung ist ja gar nicht so schnell. Also die Babyboomer-Generation löst sich jetzt ab, also die Wiederbesetzungswelle liegt ja noch vor uns und gerade auch für Leute in Ostdeutschland. Also da kann sich noch einiges tun, aber letztendlich wurden diese Positionen dann ja quasi an Westdeutsche vergeben. Und jetzt haben wir zum Beispiel deswegen diesen interessanten Befund, dass im Bereich Wirtschaft Personen mit Migrationshintergrund weniger unterrepräsentiert sind als Ostdeutsche. Das liegt daran, weil Wirtschaft auch international rekrutiert. Ja, also auf internationalen Märkten rekrutiert. Das bedeutet, internationale Managementkarrieren und so weiter, das ist ja durchaus anzustreben, genauso wie im Wissenschaftsbereich, der ist ja auch recht internationalisiert. Da habe ich dann unterschiedliche Herkünfte, eben aber aus bestimmten Ländern, ja, also aus dem angloamerikanischen Raum oder eben aus Südeuropa.
Sie haben den Befragten verschiedene Ideen vorgelegt, wie man das Problem der Unterrepräsentation, dass die Befragten auch anerkennen, wie man dieses Problem angehen könnte. Und da ist jetzt bei mir hängen geblieben, dass ein Mittel, über das wir ja viel diskutieren, die Quote, dass die quasi am schlechtesten bei den Befragten ankam.
Genau. Also das, was erstmal interessant ist an unserer Studie, dass wir überhaupt diese verschiedenen Optionen angeboten haben. Also das eine war die Frage nach der Quote, aber auch zum Beispiel Personen, Ostdeutsche oder Personen mit Migrationshintergrund, die sich für Führungspositionen eignen, sollten stärker mit öffentlichen Mitteln unterstützt und gefördert werden. Oder aber wir sollten in der öffentlichen Diskussion, in Parlamenten, Medien und im Internet mehr gehört und stärker berücksichtigt werden. Also solche verschiedene Optionen haben wir angeboten. Und dann sollten Sie die Befragten sagen, wie sehr, also sehr oder bis zu gar nicht da zustimmen. Und da stellt sich heraus, dass in diesen, ich nenne es mal softeren Bereichen, also der Stärkung der Stimme, der Förderung, diesen weicheren Maßnahmen, mehr höhere Zustimmung ist, also bis 60% und drüber im Vergleich zu den gesetzlichen Quoten, die bei uns um die 28% lagen. Das ist jetzt erstmal im Vergleich, schaut es wenig aus. Man kann es aber auch umdrehen, zu sagen, erstmal für harte Maßnahmen, also starke Maßnahmen, und die Quote ist ja einer der stärksten Maßnahmen. Maßnahmen, ist 30% schon recht viel. Und hier gehen wir ja auch von der Gesamtbevölkerung aus. Wenn wir jetzt in andere Bereiche schauen, also wenn wir jetzt nochmal unterscheiden und fragen, zum Beispiel jetzt Ostdeutsche fragen, jetzt ist auch wieder die Frage, wie definieren wir das? Also wenn wir Ostdeutsche nach Wohnort definieren, liegt zum Beispiel die Zustimmung schon bei knapp unter 40%. Und wenn wir jetzt die über die Eigendefinition fragen, also Leute, die sich selbst als Ostdeutsche identifizieren, ja, sagen, ich fühle mich als Ostdeutsche, da liegt die Zustimmungsquote bei über 60%, um die 67%. Und ähnlich ist es auch für die Personen mit Migrationshintergrund.
Das sind ja, okay, also dann kann man die Zahlen auch sehr positiv sehen. Also stimmt eigentlich, 30% oder fast 30% der Gesamtbevölkerung, die gesetzliche Quoten für Menschen aus Ostdeutschland und Menschen mit Migrationsgeschichte befürworten würden, ist eigentlich gar nicht so schlecht.
Genau, und man sieht auch, wir hatten noch eine Antwortmöglichkeit. Also die Antwortmöglichkeit ist, wir brauchen keine Gegenmaßnahmen, denn es wird von alleine geschehen. Also quasi der Gedanke, das wächst sich mit der Zeit automatisch aus. Also es ist halt nur eine Zeit lang dauernd, bis Elite-Position, da kommt man ja auch nicht auch erst rein, wenn man auf jeden Fall irgendwie über 45 ist, so grob in Deutschland. Es dauert ja eine Zeit lang und die werden ja nicht so schnell ersetzt. Also dieses Problem löst sich von alleine. Da haben Leute für Ostdeutschland, also für ostdeutsche Unterrepräsentation mit knapp 60% zugestimmt, für Personen mit Migrationshintergrund mit fast 70%. Und das war eine Mehrfachantwort. Das heißt also, man sieht auch die unterschiedlichen Ambivalenzen. Das heißt, die Leute können sagen, eigentlich brauchen wir keine Gegenmaßnahmen und sie können trotzdem zustimmen, wir müssen die Stimme stärken oder die Leute besser fördern und so weiter. Also das ist durchaus widersprüchlich, wie die Leute selbst ticken und denken. Aber grundsätzlich, darum geht es ja, ist die Idee, dass man irgendwelche Maßnahmen braucht, sei es durch sehr starke Regelungen oder durch andere Anreizsysteme insgesamt, einfach sehr stark befürwortet werden.
Haben Sie eine Empfehlung, wenn man jetzt sagen würde, eine Quote für Menschen mit Migrationsgeschichte, wie müsste man die eigentlich definieren?
Das ist eine sehr, sehr relevante Frage, denn also Personen mit Migrationshintergrund haben ja in der Gesamtbevölkerung circa 26%. Jetzt ist es natürlich so, wir wissen, dass es unterschiedlich strukturiert, gerade jetzt in Führungspositionen. Also müsste man sich ja schon mal überlegen, ob ich da nochmal genauer reingehe und nicht nur eine Quote für Migrationshintergrund nehme, sondern auch nochmal nach Regionen unterteilt oder so. Ne? Also weil sonst hat man ja immer nur dieselben, dann hat man ja nur dieselben Gruppen. Also zum Beispiel ist die Wirtschaft ja dann schnell durch, wenn sie ein paar Leute aus England und USA einstellt. So. Ne? Und wie man dem dann noch genau begegnet oder dann doch nochmal versucht, die Repräsentation näher an der tatsächlichen Präsenz zum Beispiel von Personen türkeistämmigen Personen, ja, die ja einen ganz großen Bevölkerungsanteil in Deutschland ausmachen, aber sehr wenig in Führungspositionen, also in Elite jetzt, Top-Elite jetzt in den Studien vertreten sind. Wie geht man solche Sachen an? Und generell, ich glaube auch die hinter der Ablehnung mit der oder 30% gesetzliche Quote, dahinter liegt auch die Annahme, naja, vielleicht brauchen wir auch Maßnahmen, die das rahmen. Also man kann zum Beispiel ja auch Zielkorridore anvisieren und so weiter. Und dahinter liegt ja immer noch diese komplett irrige, komische Debatte, die man auch von der Frauenquote kennt, dann immer das Gefühl, die kam nur wegen der Quote rein, die kann das gar nicht oder ist gar nicht qualifiziert genug und so. Ja, also es ist ja eine ganz starke Stereotypisierung, weil es ist ja immer bei der gleichen Qualifikation, dass die Person dann eingestellt wird und eigentlich eine ganz massive Stereotypisierung. Warum sollte es weniger, jetzt in dem Beispiel, qualifizierte Frauen als qualifizierte Männer? Das ist ja total abstrus. Das tritt vielleicht in einzelnen Subsegmenten, was weiß ich, sehr spezifischen Ingenieurswissenschaften zu, wo der Markt kleiner ist für hochqualifizierte weibliche spezifische Ingenieurinnen oder so. Da gibt es einfach weniger, die gerade im Ausbildungssystem stecken. Aber insgesamt ist es ja eigentlich erstmal irrig zu sagen, da mangelt es an Qualifikationen so. Und das hält sich aber immer noch sehr stark. Und ich glaube, dieses Stereotyp gegenüber dieser Quote, ja, und das sieht man ja auch auf den Personen selbst. Also wenn Frauen aufgrund von Quoten in Führungspositionen kommen, versuchen die das in der Regel immer zu verschleiern oder haben dauernd das Gefühl, sie müssen sich besonders rechtfertigen. Und ich glaube, diese Stereotypisierung Quote bedeutet, da kommen Leute in Positionen, die können das eigentlich gar nicht richtig. Dagegen muss man erstmal noch ein bisschen mehr angehen, dass das so nicht der Fall ist, ja, dass das dabei darum nicht geht, ja, und dass das eigentlich häufig auch nur eine Ausrede ist für dann zum Beispiel Recruiter oder in Einstellungsverfahren vielleicht auch mal expliziter zu suchen, ja, oder Bewerbungsverfahren breiter anders zu strukturieren oder anders zu posten oder also die Rekrutierungsverfahren umzustrukturieren.
Dass Quoten sehr erfolgreich sein können, sieht man gerade in deutschen Aufsichtsräten. Denn es gibt seit 2015 eine Quote von 30% in Aufsichtsräten. Die ist entstanden durch das Führungspositionengesetz, das erste. Und mittlerweile, also das wurde 2015, ist das in Kraft getreten. Und mittlerweile gibt es sogar sozusagen so ein bisschen mehr als 30% Frauen in deutschen Aufsichtsräten. Und seit Anfang des Jahres liegt auch ein zweites Führungspositionengesetz vor, nämlich das Vorstände betrifft, also weil sozusagen in deutschen Vorständen, die werden immer noch zu 90% von Männern besetzt. Und da möchten jetzt eben Familienministerin Giffey und Christine Lambrecht, die Justizministerin, eben auch eine Quote einführen. Und es ist aber so ein Streit in der Regierungskoalition. Deswegen ist es eben so interessant, dass jetzt gerade Markus Söder sich für eine Frauenquote ausgesprochen hat. Und wer das vielleicht ein bisschen mit angestupst hat, also dieses Gesetz liegt eben quasi seit Anfang des Jahres so ein bisschen brach. Und die Diskussion darüber hat jetzt nochmal Fahrt aufgenommen. Unter anderem durch 5 Frauen, die Mitte, Ende Oktober eine Pressekonferenz gegeben haben, zusammen mit einer Kampagne, Hashtag Ich Will. Und da geht es eben darum, dass so sehr bekannte Frauen in Deutschland eben eine Frauenquote fordern. Unter anderem Jutta Almendinge, die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Dann Janine Kugler, ehemalige Siemens-Personalchefin. Und auch Nora Bosson, Autorin, Buchautorin, Publizistin. Mit Nora Bosson haben wir gesprochen über die Quote und was die sozusagen auch für Kulturschaffende bedeuten kann und soll. Haben Sie diese Woche gejubelt, als bekannt wurde, dass Markus Söder eine Frauenquote gar nicht mal so schlecht findet?
Naja, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht so richtig erinnern, dass ich schon mal gejubelt hätte, wenn ich Markus Söder gehört habe. Aber ich glaube, wenn selbst CDU, CSU sich so langsam ein bisschen bewegen, wäre es ein gutes Zeichen. Und auch ein Zeichen, dass also eine Quotenregelung einfach derzeit Status quo ist. Dass wir hier in Deutschland uns immer sehr fortschrittlich glauben. Aber zumindest was Frauen in Vorständen anbelangt und Frauen in Führungspositionen, doch im europäischen Vergleich ziemlich weit hinten hängen. Und diesem Umstand muss man sich einfach auch mal stellen. Und da kann man, glaube ich, parteiübergreifend sich nicht mehr wegducken. Jetzt mal vielleicht die ganz rechts außen stehende AfD ausgenommen, die sicherlich die ich jetzt nicht als Kooperationspartner sehe für irgendein Anliegen, was ich vertrete oder was mein Umfeld vertritt. Aber ansonsten denke ich, dass die Frage nach einer Frauenquote die Frage der Zeit ist. Also wir werden nicht ohne die auskommen können derzeit. Und wir werden sehen, wie CDU, CSU sich dazu weiter verhalten werden.
Sie haben ja mit anderen Frauen Mitte Oktober die Kampagne gestartet, Hashtag Ich Will. Also unter anderem mit Jutta Almendinge oder auch Maria Furtwängler. Und die Kampagne ist doch schon entstanden aus so einem Impuls, hey, da liegt jetzt so ein Gesetzesentwurf von Franziska Giffey und Christine Lambrecht vor. Und der liegt da so rum und irgendwie kriegen es CDU und CSU nicht hin, diesen anzunehmen. War das der Impuls oder kam der Impuls eigentlich woanders her?
Ich glaube, der Impuls kam von allen ein bisschen aus eigener Frustration, aus eigener Lebenserfahrung. Ich bin ja relativ spät zu diesem Kreis hinzugekommen. Das heißt, da war schon einiges in Bewegung, als ich dazu stieß. Aber ich glaube, wir haben alle sehr individuell erfahren, wie frustrierend es sein kann, immer wieder gegen so eine bestimmte gläserne Decke zu stoßen und immer wieder mitzuerleben, sei es am eigenen Leib oder einfach auch durch Kolleginnen und durch ihre Biografien, dass es da keine Gleichheit gibt und keine gleiche Behandlung gibt. Und die Rede davon, das müsse sich doch alles auf freiwilliger Basis ändern lassen und das werde sich schon auch ändern, das ist müßig und ernüchternd. Und wir sehen wirklich in dem Verlauf der letzten Jahrzehnte, dass es sich auf freiwilliger Basis eben nicht ändert. Da ändert sich vielleicht etwas in Bereichen, die sehr weit weg sind von der Macht, aber wirklich in Positionen, die mit Machtausübung zu tun haben, sind doch die Gesetzmäßigkeiten und die Trägheitskräfte enorm. Und daher war einfach irgendwann der Punkt erreicht, in dem genügend Frauen, die auch eine Stimme haben und die auch ein gewisses Selbstbewusstsein haben, eine gewisse Durchsetzungskraft, zu sagen, so, jetzt setzen wir uns mal zusammen hin und werden zusammen dafür eintreten, dass sich da endlich was bewegt.
Frau Bossong, Sie sind ja freie Autorin. Warum ist es Ihnen persönlich wichtig, diese Aktion oder diese Kampagne zu unterstützen?
Aus zwei hauptsächlichen Punkten. Zum einen bin ich auch etwas ermüdet, wenn ich mich umsehe und wenn ich Menschen sehe, die mit mir zusammen studiert haben, die mit mir vielleicht zusammen in der Schule waren. Wenn ich mir ansehe, wer von den Leuten jetzt in gehobene Positionen gekommen ist. Wenn ich mir ansehe, mit welcher Selbstverständlichkeit bestimmte Rollenbilder reaktiviert werden, von denen ich eigentlich dachte, dass sie obsolet geworden seien oder zumindest durchlässiger geworden seien. Und ich glaube, dass wir auch einfach mehr Vorbilder brauchen. Wir brauchen mehr Frauen, die in Machtpositionen sind, damit endlich mal dieser Gedanke aus unserem Kopf verschwindet, Macht sei per se etwas Männliches, etwas männlich Konnotiertes und Frauen seien am Ende doch mehr fürs Häusliche zuständig. Das sind Bilder, mit denen ich ehrlich gesagt nicht aufgewachsen bin. Ich bin nicht so erzogen worden und bin erstaunt, wie oft ich es jetzt, ich bin jetzt 38, in meinem Umfeld erlebe. Diese Selbstverständlichkeit, mit dem alte Rollenmuster wiederbelebt und weitergeführt werden. Und ich glaube, da können wir uns viel, viel vormachen. Wir können viel idealistisch vor uns hinreden, aber solange es sich nicht in der Realität wirklich ändert, wird aus meiner Meinung auch keine sensiblere Sprache das wirklich zum Umdenken bringen, sondern wir brauchen wirklich in der Realität Veränderungen und neue Vorbildrollen und neue Modelle. Und das andere ist, dass ich ganz konkret in meinem beruflichen Umfeld natürlich sehe, wer auch im Kulturbereich auf den entscheidenden Posten sitzt. Das ist natürlich bei einer freischaffenden Autorin noch mal etwas anders. Da kann man sagen, bestimmte Punkte wie die Rolle des Welterklärers ist meistens auch männlich und eben nicht die Welterklärerin, die bestimmte Vorurteile, beispielsweise, dass sich angeblich Romane mit Männernamen besser verkaufen würden, also wenn der Autorenname männlich ist. Was? Das geht jedenfalls als Living Legend weiter durch den Kulturbetrieb, aber einfach auch sowas wie, wer ist mein Verleger? Mein Verleger, ich sage, nutze die männliche Form, weil es eben ein Verleger ist, oder beziehungsweise der Jonathan Landgräbe, derjenige ist, der Surkamp gerade zusammenhält. Wir haben bei Surkamp erlebt, welche Anfeindungen es gab, als Ulla Bekewitsch an die Spitze rückte. Das war sicherlich durch einiges zu erklären, aber ganz bestimmt auch durch eine gewisse Frauenfeindlichkeit in diesem Betrieb. Wenn ich mich im Theaterbereich umschaue, dann stehen mir eigentlich noch die Haare zu Kopf. Da gibt es natürlich sehr viele Schauspielerinnen, aber die Intendanzen, die Chefdramaturgien, die aufgeführten Regiestücke, die Menschen, die Regie führen dürfen, das sind zu einem so überwiegenden Teil weiterhin Männer, dass man da ganz sicherlich nicht von einer Geschlechtergerechtigkeit sprechen kann. Und das ist umso beschämender für einen Bereich wie das deutschsprachige Theater, was sich immer wieder natürlich sehr links positioniert, immer wieder für mit pseudosolidarischen Slogans auf auftrumpft, wir sind viele, das ist wahnsinnig schön, aber es wäre auch schön, wenn die wenigen, die in den Führungspositionen sitzen, nicht dann doch überwiegend Männer wären.
Aber was sollen denn dann die konkreten Maßnahmen sein? Also diejenigen, die in diesen Positionen sitzen, die werden wahrscheinlich nicht freiwillig gehen wollen, weil wer gibt schon so ein großes Stück Macht gern ab?
Ja, ganz genau. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum ich, obwohl ich eigentlich gar nicht so eine Quotentante bin, in diesem Punkt doch für eine Quote votiere. Macht gibt man in den allerseltensten Fällen selbst ab, beziehungsweise die Menschen, die Macht haben, behalten sie auch tendenziell ganz gern bei sich. Macht ist, ich habe das in einem ihrer Taz-Artikel gelesen zu dieser Taz-Quotenfrage vor 40 Jahren. Und Macht bittet man nicht, sondern Macht nimmt man sich. Und ich glaube, da ist ziemlich was dran. Wir können um alles Mögliche bitten. Wir können darum bitten, dass jemand den Abwasch macht oder dass wir frische Blumen bekommen. Aber die Machtfrage ist eine, die in der diejenigen, die von der Macht ausgeschlossen sind, tätig werden müssen. Und das ist eben nicht einfach nur durch einen lieben Knicks und nett lächeln und vielleicht ein hübsches Gedicht gemacht, sondern ich glaube, da müssen wir wirklich gesetzliche Regelungen finden. Und ich habe mich jetzt bei dieser FÜPOG 2, also Führungspositionsgesetz 2, engagiert. Das trifft natürlich nicht in dem Sinne jeden Bereich, den ich jetzt gerade genannt habe, im Kulturbereich. Wir werden jetzt durch das FÜPOG 2 nicht durchsetzen, dass Buchhändlerinnen und Buchhändler mehr weibliche Autorinnen ausstellen. Aber es ändert erstmal etwas im Denken. Und ich glaube, ich halte es einfach für sehr, sehr wichtig, ganz oben anzusetzen. Das ist, es wird einem natürlich auch von manchen vorgeworfen, ja, jetzt kümmert man sich irgendwie um die Führungsetage. Ja, genau das ist wichtig, denn wir müssen, wir oben anzufangen und dann das so langsam durchsickern zu lassen oder gern auch schnell, das bewegt was. Aber wenn wir unten anfangen, dann wird das ein jahrhundertelanger, zäher Weg werden, der, glaube ich, einfach viel zu langsam ist, als dass wir das uns noch länger erlauben können.
Sie haben ja im Zuge der Kampagne Hashtag Ich Will, haben Sie ja dazu aufgerufen, dass Frauen auf Twitter oder, weiß nicht, auch bei Instagram sozusagen so Momente teilen, so Ich Will-Momente, also wo die Frauen etwas gewollt haben und aber an die Grenze gestoßen sind. So die berühmte gläserne Decke vielleicht oder auch eine andere Form der Grenze. Können Sie selbst so einen Moment beschreiben, den Sie hatten?
Ja, es gibt so ein paar Momente. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit dieser Situation, dass man bestimmte Leute nicht unbedingt bloßstellen will. Aber es gibt oder gab Situationen in einem Verein, den ich mitgegründet habe, in dem ich mich plötzlich dann doch ein bisschen unter ferner Liefen wiederfand, während der Vorstand des Vereins natürlich rein männlich besetzt war, was ein bisschen komisch war, weil ich zu den beiden Gründungsmitgliedern gehörte. Das war so ein Moment, wo ich mich plötzlich sehr an die Seite gedrängt gefühlt habe. Es ist sicherlich nichts völlig Entscheidendes für meine berufliche Laufbahn gewesen, aber eine Erfahrung unter vielen. Und in dem Bereich gibt es einige und einfach konkrete Situationen, in denen man als Frau nicht ernst genommen wird. Und vielleicht ein ganz anschauliches Beispiel, das nicht direkt mit Karriere zu tun hat, aber was damit zu tun hat, wie man im Zweifelsfall wahrgenommen wird. Als ich so in der Oberstufe war, habe ich ganz okay Schach gespielt, oder vielleicht sogar ganz gut, aber jetzt auch nicht Spitzenklasse. Ich habe aber tatsächlich jedes Spiel gewonnen. Ganz einfach aus dem Grund, weil die einzigen, die mich aufgefordert haben zum Spielen, waren Männer oder jungen, weiß gar nicht, 17-Jährige, so, also jugendliche Männer, die von mir dachten, ich weiß gerade mal, wie man so einen Läufer zieht. Und besser könnte ich halt auch nicht spielen, die mich halt absolut unterschätzt haben. Und dadurch habe ich wirklich jedes Spiel gewonnen. Das ist ein sehr zwiespältiger Sieg, denn er basiert darauf, dass man unterschätzt wird. Und am Ende möchte man vielleicht doch lieber mit einem richtigen Maßstab gemessen werden und ernst genommen werden. Aber das ist etwas, was ich eigentlich immer wieder erlebe. Es hat sicherlich auch was zusätzlich damit zu tun, wenn man nicht nur eine Frau ist, sondern auch noch eine junge Frau. Das nimmt ja zwangsläufig mit jedem Jahr ab. Da arbeite ich mich langsam von weg. Aber das sind sicherlich alles Punkte, gegen die man schwer ankommt. Und ich sehe es aber auch sehr stark bei einigen Freundinnen und Kolleginnen, dass sie selbst sich in eine bestimmte Rolle bringen und sich selbst das ihnen entgegengebrachte Misstrauen aufnehmen und sich selbst weniger zutrauen als gleichaltrige, gleichqualifizierte männliche Kollegen. Und das finde ich hochgradig bedauerlich, denn das ja blockiert auch einfach Potenzial von Frauen, die allzu sehr von dem, was sie gesellschaftlich für eine Erwartungshaltung lernen, ja, an ihrer Entwicklung gehindert werden.
Wenn es nun genug Frauen in Führungspositionen gibt, oder sagen wir mal, es gibt nach der Forderung und auch vielleicht in einigen Jahren einige Frauen in diesen Führungspositionen und die sind umgeben von Männern, die eigentlich denken, schon wieder eine Quotenfrau und ich habe gar keine, ich denke mal nicht, dass sie genauso gut ist wie wir oder so. Also sie wird ja wahrscheinlich mit etlichen Vorurteilen kämpfen müssen. Was macht man, damit diese Frauen dort bleiben, wo sie sind? Weil ich glaube, es ist unglaublich anstrengend, eben so eine Repräsentationsfunktion auszuüben und dann eben noch seinen Job zu machen, plus gegen diese ganzen Zweifel und auch Selbstzweifel vielleicht auch anzugehen, die man dann hat, weil auch wenn es internalisiert ist oder wenn es vielleicht von außen auch zugetragen wird, ich glaube, das macht ziemlich müde auch, dann in diesen exponierten Positionen bestehen zu können.
Ganz sicher. Und ich glaube, aber das ist einer der Gründe, warum die Forderung nach einer 30%-Quote besteht. Das ist etwas, was Jutta Almendinger ganz gut zusammengefasst hat. Sie erzählte bei der Bundespressekonferenz davon, wie es für sie war, die erste Frau zu sein in solchen Runden. Und es war extrem anstrengend. Und sie sagte auch, dass sie sofort anfing, sich entweder zu überidentifizieren mit den anderen, also sich eigentlich den Gestus der sie umgebenden Männer anzueignen, oder gerade das Gegenteil, sich abzuheben und sozusagen als Exotin in dieser Runde diese Rolle zu spielen. Und sie sagte, in dem Moment, in dem aber in einem Raum mit 10 Leuten 3 Frauen sind, oder reden wir mal allgemeiner von divers, ob das jetzt Frauen sind, aber einfach dieses klassische Muster von 10 weißen Männern ungefähr im gleichen Alter, ungefähr mit der gleichen Berufsausbildung, dass das einfach durchbrochen ist von 3 Leuten in einem Raum von 10. In dem Moment fängt man an, sich auch als Gruppe zu fühlen und sich nicht mehr als ausgestellte Exotin zu fühlen. Und das, glaube ich, ist etwas, was man absolut ernst nehmen muss. Das heißt, wenn wir eine Quote von 10% haben, dann ist diese Schwierigkeit, sich durchzusetzen, also 10% ist eine Quote, die derzeit plus minus erreicht wird, damit in Deutschland in solchen Positionen, und damit sind wir ziemliches Schlusslicht im westeuropäischen Vergleich. In diesem Fall ist der Kampf unglaublich schwer, der Kampf gehört zu werden, der Kampf, die eigene Position jenseits von Rollenerwartungen durchzubringen. Und wenn man die Frage stellt, was macht man, damit Frauen in diesen Positionen bleiben, wäre jetzt meine erste Antwort, ja, damit sie bleiben, müssen sie überhaupt erstmal reinkommen. Und davor stehen wir ja noch. Das haben wir ja noch nicht mal hingekriegt. Und das ist eigentlich wirklich extrem peinlich für ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland, die Gesellschaft hält sich für relativ modern, offen, tolerant, gleichberechtigt und so weiter. Aber die de facto die Zahlen sprechen eine ganz andere Sprache. Und das, glaube ich, kann man nur immer wieder betonen, damit es auch einfach mal den Leuten bewusst wird.
Ich finde sowieso in Deutschland immer total faszinierend, wie eigentlich so diese Vorstellung von sich selbst und die Realität so auseinanderklafft. Also jetzt Beispiel Frauen in Vorständen, aber auch Beispiel Femizide, ja, also das sozusagen auch in Deutschland ist eine hohe Anzahl, also jeden dritten Tag wird quasi eine Frau von einem Freund oder Ex-Freund umgebracht. Jeden Tag gibt es da in diesem Bereich Gewalt. Also es sind eigentlich total hohe Zahlen. Und dann aber bei so einer Aktion wie Hashtag MeToo gab es ja quasi, ja, es gab so Raunen in Deutschland, aber es gab jetzt nicht sozusagen diese große Welle von jetzt erzählen die Frauen mal, was ihnen passiert ist und nennen auch Namen dabei. Das ist doch total, das ist irgendwie interessant. In Frankreich ist also die Bewegung losgegangen. Man soll sozusagen, wie war das, sein Schwein anschwärzen, so ungefähr, war das auf Deutsch übersetzt. Und in Deutschland war da ja, ehrlich gesagt, jetzt fast nichts quasi. Mhm. Und gleichzeitig haben wir ja aber auch in Deutschland die Zahlen von, wie viele Frauen sexualisierte Gewalt erfahren und auch Diskriminierung, sexuelle Diskriminierung am Arbeitsplatz erfahren. Also das ist sozusagen, irgendwas ist in Deutschland, das dazu führt, dass wir uns für viel besser halten, als wir eigentlich sind, auch in der Frage der Gleichberechtigung.
Ja, ja, absolut. Und auch die Frage der Zurückhaltung der Kritik, das ist etwas, was ich auch nicht nur auf Twitter oder in den Medien mitkriege, sondern wenn man sich einfach die Romane anschaut, die in Frankreich erscheinen, die haben oft eine viel, viel größere Wut. Und wenn ich französische Kolleginnen und Kollegen höre, dann sind sie manchmal erstaunt, wie zaghaft und zurückhaltend wir Schreibenden hier in Deutschland doch sind. Als gäbe es nichts, was uns irgendwie erschüttern würde. Es ist, glaube ich, zum Teil so eine etwas komisch falsch verstandene Höflichkeit. Es ist wahrscheinlich auch die Angst, sich wirklich mal mit der Realität auseinanderzusetzen. Es ist eine abtrainierte Angst, Wut zu haben. Wut gilt als etwas, glaube ich, vielen als etwas Schlechtes, als einen Impuls, den es zu kontrollieren gilt. Aber manchmal ist Wut einfach auch ganz gut. Wut muss ja nicht in Aggression umschlagen. Aber Wut artikulieren zu können, ist ein sehr großes Gut. Und ich glaube, da könnten wir auch noch ein bisschen lernen. Diese MeToo-Debatte hat, fand ich auch in Deutschland, einen komischen Drall gehabt. Also es war sehr verhalten. Es vermischten sich dann teilweise auch eigentlich Punkte, bei denen ich etwas skeptisch war, wenn man sich als Frau dann doch wieder ein bisschen zu sehr in die Opferrolle reinbegibt. Das hat mir persönlich nicht ganz so gefallen. Und wiederum zu wenig laut, habe ich gehört. Die Fälle und wirklich die Benennung von erfahrenen Gewalterfahrungen. Aber da muss ich mir auch selbst an die Nase fassen. Ich habe zwei extreme Übergriffe erlebt. Ich habe die auch nicht öffentlich gemacht und ich habe sie auch nicht angezeigt, weil ich einfach wusste, das ist aussichtslos und ich habe die Energie in dem Moment nicht, diesen Gerichtsprozess durchzustehen, von dem ich weiß, dass ich nicht recht bekommen werde, weil es nicht genug Beweise gibt. Und ich kann einfach nur sagen, dass die Arztpraxen, in denen ich war, um bestimmte Dinge durchchecken zu lassen, nicht unbedingt kooperativ waren, sondern mich erstmal darauf hingewiesen haben, was das alles kostet, wenn ich keine Anzeige schalte und wenn ich in der Anzeige nicht recht bekommen habe. Und das waren beides krasse, heftige Übergriffe im Rahmen von versuchter Vergewaltigung. Und es bestimmte Voraussetzungen machen es nicht gerade leichter, die anzuzeigen oder offen darüber zu reden. Und das wird dazu führen, dass die Täter einfach denken, naja, hat ja einmal geklappt, dann klappt es beim nächsten Mal vielleicht noch besser.
Aber das ist auch, also ich kenne total dieses Gefühl so, fuck, ich habe nicht angezeigt und bin ich jetzt eigentlich schuld und trage dazu bei, dass ein Mann sich an einer anderen Frau vergreift. Also das ist irgendwie aber auch ein schräger Dreh, finde ich, von der Debatte sozusagen, ne? Dass dann quasi die Frau sich wieder schlecht fühlt, weil sie dann, weil sie nicht sozusagen genügend getan hat, um weitere Taten zu verhindern.
Ich glaube, es müsste sich einfach von der Struktur her etwas verändern. Arztpraxen müsste sich kooperativer zeigen. Es kann einfach nicht sein, dass man da wie eine Bittstellerin ankommt, die dann erstmal ihre Finanzen klären muss, ob sie sich den oder jenen Test leisten kann, um irgendwelche Substanzen nachzuweisen, die vielleicht genau diesen Täter überführen könnten. Das geht einfach nicht. Und ich glaube, da muss gesellschaftlich was passieren, da muss einfach auch ganz pragmatisch was passieren. Und das Traurige an dieser Kölner Silvesternacht, wo dann einmal viele Anzeigen eingingen und es quasi eine Lawine gab an Anzeigen, war, der traurige Nebeneffekt war, dass es dann zu einem im nächsten Schritt zu einem Racial Profiling geführt hat. Also ich kann nur sagen, die beiden Typen, die ich angezeigt hätte, wären sehr US-amerikanisch gewesen. Es waren beides US-Amerikaner und sicherlich keine afrikanischen Migranten, sondern gut situierte US-Amerikaner. Und vielleicht reicht es auch einfach, das mal deutlich und in aller Öffentlichkeit zu benennen und da den Fokus ein bisschen zu weiten. Ich glaube, das ist etwas, was wir nach dieser ganzen MeToo-Debatte viel mehr noch angehen müssen. Denn es war dieser wunderbare Hashtag, es waren einige Leidensgeschichten, die man gelesen hat und erfahren hat. Ja, und dann war es das wieder. Aber es muss doch langfristig sich da etwas ändern und verbessern.
Also was können wir tun? Eigentlich ist es jeweils jeweils der Punkt, dass wir laut sein sollten. Also Wut, oder? Es hat ja auch was mit Wut zu tun, laut zu sein, zu sagen, ich will hier wieder Hashtag, ich will, ich will diesen Job und laut sein im Sinne von du Arsch, ich mach das öffentlich. Also ja, mehr Wut.
Ja. Ja, also mehr Wut und mehr Mut. Also ich glaube, sich einfach alles still zu erdulden, das bringt gar nichts. Das bringt höchstens denjenigen was, die gern wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber ich glaube, dass man in Deutschland sich, wie wir vorhin schon sagten, einfach, wir müssen dieses Selbstbild mal revidieren. Wir müssen mal sehr genau hingucken, wo wir eigentlich stehen. Und die Rolle der Frau auch in wirklich in den weißen, kernfamiliären, deutschen, spießigen Durchschnittsfamilien mal hinterfragen. Und die Frage nach häuslicher Gewalt dort stellen, die Frage nach psychischer Gewalt stellen, die Frage nach Gleichberechtigung dort stellen. Ich glaube, dann kommen wir deutlich weiter in der Erkenntnis, wo wir sind und was sich ändern muss, als wenn wir die Debatte ein paar Leuten überlassen, die sagen, dass das Kopftuch ist an allem schuld. Und die bösen Menschen, die jetzt aus Syrien kommen, die wissen ja gar nicht, wie man mit Frauen umgeht oder was weiß ich was. Sondern eine klare und auch mutige und laute Selbsteinschätzung, die mehr mit der Realität zu tun hat, als das schöne Bild, was wir uns sehr gern von unserer Gesellschaft malen. Das können wir uns ja immer noch malen, aber das wäre dann eher für den Bereich der Utopie, an die wir uns annähern wollen.
Fiktionales Schreiben heißt das in der Literatur, oder?
Ja, genau.
Frau Wussong, vielen Dank.
Sehr gern.
Das war die dritte Folge des Podcasts Die QuerulantInnen, ein Podcast der Taz über Identität und Linke. Wenn ihr Feedback habt, dann sendet es uns doch gerne an podcast@taz.de.
In der nächsten Woche sprechen wir dann über Räume mit dem Wissenschaftler Aladin El-Mafalani und mit der Kabarettistin und Taz-Kolumnistin Michaela Dudley.
Bis dahin, es verabschieden sich als schnüffelnde PodcasterInnen
Katrin Gottschalk
und Ebru Taschdemisch.
Bis zur nächsten Woche.
Bleibt klug.